Danke, Richard, für die Einleitung und insbesondere für den ganzen Service. Also ich muss sagen, Richard hat mich aus der Stadt hergefahren mit einem gesonderten Limousinenservice. Und hat insbesondere dafür gesorgt, dass mein mühsam aufgebautes Kunstwerk, um das es heute geht, auch hier unten steht und die ganze Technik funktioniert. Also dafür auch dir und insbesondere der gesamten Nook einmal ein Dankeschön, dass das so gut funktioniert hat. Ja, also ich habe mir überlegt, ich möchte eigentlich ein bisschen was zu Lass mal mit LEDs spielen erzählen. Und eigentlich hatte ich das sogar schon letztes Jahr vor. Also der erste Teil ist, es ist relativ einfach, mit LEDs anzufangen. Und der zweite Teil ist, also des Talks, das kann auch ganz schnell mal eskalieren. Darum soll es gehen. Genau, also deswegen zwei Teile. Erstmal, welche Technik möchte ich verwenden? Und das Ziel dabei ist der einfache Einstieg. Dann, was habe ich für einen Einstieg gewählt? Der war am Ende dann nicht mehr ganz so einfach. Und zwischendurch immer ein paar Beispiele, dass man auch sieht, man braucht gar nicht so viel Code. Und auch gar nicht so viel Technik. Also hier gibt es jetzt viel Technik, aber das ist schon die Eskalationsstufe. Genau. Also, ich hatte schon die letzten 2, 3 Jahre so ein Gerät dabei. Das gibt es bei den Wienern im Hackerspace. Ich muss einmal kurz gucken, wie rum das muss, und das ist schon wieder aus. So muss es. Das sind so ein paar LEDs, die sind so in einer Reihe, 16 Stück, und da ist ein Bewegungssensor drin. Das heißt aber, der kann halt lustig Bilder in die Gesellschaft bauen. Und ich habe das Ding gesehen, nicht überlegt, sondern es gekauft, und dachte aber gleichzeitig, eigentlich würde ich auch gerne sowas machen. Irgendwie sowas. Moment, den einmal wieder aus. So, zack. Also das war so die erste Ecke, wo ich merkte, eigentlich müsste man doch selber relativ einfach mit Pixeln auch irgendwas bauen können, also mit LEDs. Und ich möchte das möglichst einfach machen. Und einfach heißt für mich unter anderem, ich kann vielleicht ein bisschen mit Hardware um, aber ich habe auch mal versucht, auf einem ATmega selber ein Timing hinzukriegen und eine Taktung auf einem Pin. Das kann ich nicht. Also das ist nicht so meine Ecke. Das heißt, ich möchte einen Einstieg haben, wo ich am besten LEDs mir kaufe, die zusammenstöpseln kann und dann mit möglichst wenig Aufwand auf dem Rechner, sprich am besten Python oder sowas, mit LEDs anfangen kann, irgendwas zu spielen. Und das habe ich vor 2 Jahren gemacht. Und der erste Teil soll erstmal darum gehen, dass das tatsächlich gar nicht so schwierig ist, damit anzufangen. Und dann komme ich zu meinen Ideen, wo das eskaliert ist. Also es ist gar nicht so viel Software- und Hardwarewissen notwendig, weil die Technik inzwischen relativ einfach ist. Für den Einstieg. Das, was ich verwenden möchte, sind die WS2812, die von Adafruit auch NeoPixel heißen. Dazu das Fate Candy Board zum Steuern, weil das von Python sehr nett adressierbar ist. Und was ich halt sonst noch brauche, kommt jetzt auch noch. Zunächst haben wir einmal die NeoPixel, WS2845. Ich verwechsel die Nummer jedes Mal, ich kann mir die nicht merken. 2845. Man kann die auch nicht von Adafruit kaufen, natürlich. Dann sind die ein Tick günstiger, sie tragen nicht diesen fancy Namen und so weiter. Was ich bei Adafruit nett finde, es gibt sie halt in dieser Form. Also das in der Mitte ist der SMD-Baustein der LED. Und die packen einem das auf eine Platine, dass man sie an sich recht gut verlöten kann oder mit Krokoklemmen recht schnell daran kann, was bei SMD-Bauteilen schon nicht mehr so einfach wäre. Oder wenn man sich einen Bindfaden kauft, der genug Metallanteil hat, das auf Klamotten vernähen kann. Das sind so die drei Anwendungen, die ich am Anfang im Kopf hatte. Und dann finde ich die ganz nett. Die sind einen Tick teurer, als wenn man das als Streifen kauft oder als Matrix. Hier vorne sieht man einmal eine Matrix, man sieht sie nachher nochmal in größer. Und die Ansteuerung ist relativ einfach. Wir haben da oben einen Port, der heißt Plus, und wir haben da unten einen Port, der heißt Minus. Da kommen einmal plus 5 Volt und Erdung ran. Und wir haben zwei mit Pfeilen beschriftete Pins, die heißen Data In und Data Out. Na, der Pfeil rein ist Data In, der Pfeil raus ist Data Out. Und die funktionieren wie folgt: Man schaltet jetzt also, man schließt jeden an Strom an und zieht einmal hier ein Kabel durch, das dann jede LED einmal mit Kontakt versorgt, Eingang und Ausgang. Also immer den Ausgang an den nächsten Eingang und so weiter. Und diese LEDs haben ein bisschen Technik dabei. Wenn die so einen entsprechenden Bitstrom kriegen, den man auf die Leitung geben muss, das ist die Ecke, wer die nicht kann, dann zweigen sie sich einmal 24 Bit ab und zeigen das als RGB-Farbe an. 24 Bit, weil ich 3 mal 8 Bit habe, also 3 mal eine Zahl zwischen 0 und 255. 0 ist aus, 255 ist an, für einzelne Rot, Grün und Blau. Damit kann ich jede Farbe darstellen. Deswegen 24 Bit. Sie sind einzeln ansteuerbar, es gibt ein offenes Datenblatt und man kann selber an sich einen Mikrocontroller programmieren, der dann diese LEDs ansteuert. Das haben auch ein paar Leute gemacht. Letztes oder vorletztes Jahr gab es einen Talk von Ivo, der das gemacht hat. Und wir haben eine nette Steuerung im Space von Nils, der das gemacht hat, dass man relativ einfach selber das ansteuern kann. Ich arbeite ungern so hardware-nah. Ich mache eigentlich so Mathe und das ist irgendwie wenig Hardware. Also unsere härteste Hardware sind Bleistifte. Deswegen ist das nicht so ganz meins. Ne? Also die Flora-Pixel, die kosten, wenn man sie im großen Paket kauft, das Stück 1,50. Das ist jetzt nicht ganz so günstig. Wenn man die irgendwie als relativ einfachen Streifen oder als Matrix kauft, dann kommt man irgendwie auf 41 Cent. Ich glaube, bei denen, das hier sind 8x16 Stück, die hier gerade an der Ecke hängen, bei denen kommt man sogar noch einen Tick weiter runter. Also sie sind gar nicht so teuer, dafür, dass es halt alles kleine Computer sind, die immer 24-Bit abzweigen können. Genau, und es gibt auch genügend Steuergeräte. Ich habe halt jetzt das Fate Candy Board genommen. Genau, das ist dieses Gerät hier. Da. In der Realität sieht das aus so. Also ist gar nicht so groß. Aber ich habe das da mal in etwas größer aufgenommen. Hier ist auch noch eins dran, weil dazu komme ich später. Da habe ich im Prinzip 16 Pins. Eins ist immer Erdung. Der vordere ist, glaube ich, Erdung. Der hintere ist der Datenpin, den ich anschließe und mit der ersten LED verbinde. Und ich kann an einen so einen Port bis zu 64 LEDs anschließen, also kriege ich in Summe 512 Stück damit angesteuert. Und das ist auch einer der Vorteile von dem Board, das skaliert relativ gut. Also wenn ich viele LEDs machen möchte, dann nimmt man am besten dieses Board. Und auf der Seite habe ich einfach einen Micro-USB-Anschluss. Der geht dann an den USB-Port an meinem Rechner. Das wäre vielleicht auch schon der Nachteil, man braucht halt einen Rechner. Also es gibt von Adafruit das, hier steht es gar nicht irgendwo, doch hier, das Circuit Playground Classic, wo man den Python-Code, den man schreibt, direkt auf das Board übertragen kann und das Board standalone läuft, also ohne Rechner. Das ist hier nicht der Fall. Aber na gut, dafür skaliert es relativ gut und man kann eine ganze Menge LEDs damit betreiben. Es gibt aber insbesondere einen kleinen Server, den man auf dem Rechner startet und dann ein Python-Interface, das einfach nur sagt, ich möchte gerne den Pixel 3 auf Farbe Knüllerot einstellen. Und da geht das Ding an. Wir werden nachher noch Code dazu sehen. Und es gibt auch ein JavaScript-Interface. Wer das denn gerne webfrontet machen möchte, kann ich gleich auch einmal zeigen. Da freut sich einer über JavaScript. Genau, das hat aber keinen Onboard-Speicher. Also ich kann da nicht irgendwas draufspielen und Standalone laufen lassen. Dazu, wie gesagt, das Circuit Playground Classic, das es inzwischen in einer Form gibt, die, glaube ich, sogar programmierbar ist für Grundschüler, inklusive Bewegungssensoren und so weiter. Also auf dem Board sind dann 8 LEDs mit drauf und man hat so einen Taster und noch so ein, zwei andere Features, die man alle in einer eher grafischen Programmiersprache ansprechen kann, die aber quasi grundschülerfreundlich ist. Das finde ich bei dem Circuit Playground Classic relativ cool. Also da ist der Einstieg zum Programmieren noch ein Tick geringer. Genau. Das Fat Candy Board, ich habe davon schon ein, zwei gegrillt, die kosten aber zum Glück nur 25 Euro. Wenn man das bisschen falsch anschließt, dann passiert das mal. Genau, was braucht man dann noch? Man braucht noch ein Netzteil. Für meinen Fall ist das ein relativ einfaches Handy-Netzteil für das Beispiel, mit dem ich gleich anfange. Und hier unten liegt so ein 12 Ampere Netzteil für den großen. Für das Fate Candy Board brauche ich noch ein USB, Micro-USB auf USB-Kabel. Na gut, aber wenn man schon auf der Ecke ist mit Technik, dann ist gar nicht mehr so viel zu tun. Denn an sich brauche ich dann, also hier sind jetzt, bei dem hier muss ich tatsächlich nur noch dran denken, da kriege ich so einen 8x8 Block einzeln und da habe ich oben einen Eingang Daten und unten einen Ausgang Daten und einmal Plus und Minus anzuschließen. Das habe ich hier verlötet. Das ist aber schon die Eskalationsstufe. Das kann man natürlich auch mit irgendwie Kroko-Klemmen relativ einfach zusammenstecken. Dann brauche ich irgendwie 3 Kabel, vielleicht 4. Und muss einmal irgendwie an mein Board. Also eventuell Kabel verlöten, vernähen, komme ich gleich noch zum Beispiel. Und eventuell braucht man einen Raspberry Pi, wenn man das irgendwie dedicated machen möchte, also den irgendwo in der Ecke stellen will. Bei mir läuft gleich der FC-Server, den ich nochmal zeige, auf dem Rechner. Und das heißt, wenn ich mir irgendwie diese Matrix gekauft habe und das Fate Candy Board, dann habe ich irgendwie, naja, x Euro ausgegeben, aber deutlich unter 50. Dann brauche ich noch 3 Kabel und dann kann ich schon loslegen. Hier nochmal der Aufbau, der da gerade in der Ecke hängt. Also ich habe 2 Matrizen, 8x8. Und ich habe hier einmal das Rote und das Schwarze sind Plus und Minus und das Blaue, man sieht sie etwas schlecht, aber es hängt auch nochmal da. Sind aber genau die drei Daten, die ich brauche, also die 3 Kabel, die ich brauche. Plusversorgung, also Stromversorgung, Ground und Data in. Beziehungsweise ich muss einmal noch verbinden, na, wenn ich hier, die sind so zeilenweise hin und zurück. Wenn ich hier als letztes rausgehe, muss ich den Datenausgang nochmal an den nächsten Dateneingang, weil es 2 Matrizen sind. Das muss ich einmal verbinden, damit der Datenfluss da einmal durchgeht. In diesem Fall habe ich, glaube ich, den ersten an ersten Pin, den zweiten an zweiten Pin von dem Board gesteckt. Ich habe es verlötet, man kann es aber auch irgendwie mit Kroko klemmen oder vernähen, dass man da irgendwie das Ganze hat. Kommen wir zur ersten Demo. Dazu brauche ich einmal mein Terminal. Da läuft nämlich schon und ich stoppe ihn einmal und starte ihn wieder. Also ich starte einfach, ich lade mir von Scanlime, die genau das Board programmieren, einmal die Software runter. Ich bin jetzt gerade auf einem Mac, also gibt es den FC-Server OS X. Die Software starte ich. Und ich habe jetzt an meinem USB-Port schon einen dran, ein Device. Dann erkennt er den Device. Ich nehme den Device auch einmal ab. Da hinten. Oder vielleicht hier. Also gerade ist der angeschlossen. Wenn ich den abnehme, dann beschwert er sich, dass der weg ist. Und wenn ich ihn wieder anschließe, sagt er, ist wieder da. Die Software läuft einfach im Hintergrund. Die stellt man einmal an, dann läuft die und so weiter. Dann kann man in seinen Browser gehen und sagt hier einmal, der hat den gerade vergessen, Localhost Dings. Das kommt, also wenn man die Software, wenn man den Server startet, läuft dieser Server auf Localhost 7890 automatisch. Da brauchen wir nichts machen, der ist direkt an. Und da steht einmal, naja, ich habe irgendwie das Board mit der Seriennummer Ritz und der Firmware-Version 107 und da unten steht noch ein bisschen Jalla Jalla. Wenn ich aber den abnehme, passiert das gleiche wie vorher. Der merkt, es keiner mehr da. So. Und da ist er wieder. Und dann kann ich als allererstes hier mal sagen Test-Pattern. Und ich mache mal nur 50% Brightness, das erzähle ich gleich, dann gehen die an. Fertig. Der sendet einfach nur einen Testcode raus, der sagt, mach mal alle LEDs auf weiß an. Wenn ich jetzt das auf 100% hochdrehe, habe ich da 128 LEDs, die ein bisschen Strom haben wollen. Dazu reicht das kleine Netzteil, was da dran ist, gerade nicht aus. Dann fängt das an zu blinken, deswegen habe ich nur 50% genommen. Das große Netzteil ist nämlich schon für das nächste Projekt aktiviert. Aber wenn ich nur eine Matrix hätte, würde das kleine Netzteil, was ich habe, was im Prinzip ein Handy-Ladenetzteil ist, einfach reichen. Genau. Also, all Pixel off und zurück zu den Folien. Ich glaube, die nächste Seite ist schon einmal der Code in groß, genau. Dann ist also die Frage Code, wenn ich jetzt die Testseite habe und ich weiß, die LEDs gehen an, dann ist die Frage, was kann ich jetzt an Code machen? Und da gibt es das Python-Paket OPC, Open Pixel Control. Und das muss man sich einmal so installieren, dass Python den Client von OPC laden kann. Hier ist es einfach nur in dem richtigen, im gleichen Ordner die opc.py von Scanline drin. Dann kommen zwei Zeilen, die sind Python-Pakete laden, damit ich Zeit messen kann und ein bisschen Zufallszahlen machen kann. Dann kommt die erste wichtige Zeile. So wie ich eben mit dem Browser mich verbunden habe zum Server, ist die Zeile C gleich Client, verbinde dich zum Client von Fate Candy. Die nächste Zeile ist schon wieder eher Zauberwerk, die macht, dass die LEDs nicht sich einblenden und ausblenden, sondern direkt angehen. Denn das Einblenden, Ausblenden ging mir irgendwann auf den Keks. Insbesondere blendet der komisch über, wenn man da so mit Time Sleep arbeitet. Dann baue ich mir einmal den Datenvektor. Der sagt aber nur, ich hätte gerne einen Dreiervektor mit drei Nullen drin und das 512 Mal. Weil Fate Candy arbeitet mit 512 LEDs, also kann ich bis zu 512. Und wenn man einfach 512 nimmt, ist das fertig. Man könnte ihn noch kurzer machen. Und danach steht nur noch, such dir mal irgendeinen Index aus zwischen 0 und 127. Das ist das Randint. Dann setze ich an der Stelle eine Zufallsfarbe, indem ich drei Zahlen Integer zwischen 0 und 255 wähle, an der Eaton-Stelle in Data. Die gebe ich gleich einmal auf Konsole aus, damit man sie sieht. Und dann kommen wir die eine spannende. Jetzt habe ich meine Daten also zusammengebaut. Ich habe einen Nullvektor und habe eine Farbe genau gesetzt. Das steht jetzt in Data. Und danach ruft man auf c.putPixelsData. Das ist die Zeile, liebe LEDs, geht auch mal an. Und danach setze ich das nur wieder auf 0 und setze das wieder, damit die LEDs wieder ausgehen. Sonst bleiben sie nämlich an. Und dann ist das kleine Beispiel schon vorbei. Das habe ich gespeichert in einer Datei, die heißt, wo ist mein Editor? Da ist er. Also im Verzeichnis Demonog liegt eine Datei Shortest Code, die hat genau den Code, den ich eben auf der Folie hatte, drin. Und wenn ich das jetzt also aufrufe nach so ein paar Zeilen Code, die man geschrieben hat, dann geht zufällig irgendeine LED an für 3 Sekunden, dann geht sie wieder aus. Ist jetzt kein so spannendes Beispiel, ne? Aber war eins, was gut auf die Folie passte. Da gibt er nochmal die Zahlen aus, dass man sieht, die LED Nummer 25 ging an mit den Farben 42, 215, 116. Dann machen wir noch eine an. Das müsste jetzt ein bisschen weiter sein. Genau. Man kann jetzt selber durchzählen, 0 bis 7, 8 bis und so weiter. Die 48. ging an und so weiter. Nochmal, na gut. Die 90. die ist sogar schon im zweiten Block, weil die ersten sind ja nur 64. Ne? Genau. Und das waren jetzt gar nicht so viele Zeilen Code. Die zwei wichtigen Dinge, die man wissen muss, ich baue mir ein Array zusammen, in dem Farbwerte stehen und ich sage einmal c.putPixels. Und das macht dann die Pixel an. Das ist schon alles. Das fand ich an diesem Framework relativ schön, weil man mit relativ wenig Überlegen sich eher darauf konzentriert, ich möchte eine LED in folgender Farbe anmachen und dann wieder aus. Anstatt dass man sich darauf konzentriert, ich muss jetzt auf den Pin für 17 Millisekunden Strom draufgeben. Und dann, das kann ich mir immer nicht. Genau, dann habe ich das Ganze einmal ergänzt zu, ich glaube, es heißt nur noch Shortcode. Oder anders gesagt, ich habe mit Shortcode angefangen und der passte nicht auf eine Folie. Der geht jetzt alle 128 LEDs durch und schaltet sie nacheinander an. Danach macht er das nochmal schneller und nochmal schneller. Sind auch gar nicht so viel Zeichencode. Mal gucken, ob ich ihn da oben offen habe. Shortcode. Ach, das da oben ist ein bisschen kleiner. Das sind auch nicht so viele Zeichencode da oben. Ist aber ein bisschen klein geraten jetzt, weil ich für das untere die Schriftgröße, für das obere nicht. Der geht im Wesentlichen die Zahlen 0 bis 127 durch und setzt jede LED mal eine Weile auf an und ändert die Farbe ein bisschen. Also läuft einmal durch die LEDs durch, dann sieht man auch, wie sie von 1 bis durchnummeriert sind. Und danach macht das noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen schneller. Gut. Sind aber auch nicht allzu viele Zeilen Code. Ich muss immer nur genau den einen Pixel, den ich auf eine Farbe setzen will. Damit kann man eigentlich schon losspielen, weil solange man weiß, wann man welchen Pixel auf welche Farbe setzen will, kann man jetzt seine beliebig bunten Bildchen auf dieser 64x64 Matrix bauen. Das mochte ich an dem Framework. Und als letztes Beispiel, das ein bisschen komisch aussieht, habe ich noch, ich glaube, das heißt Run Demo. Der läuft unendlich lange und sieht ein bisschen komisch aus. Das liegt aber daran, dass ich da schon genau das gemacht habe, was ich eben gesagt habe. Ich habe mir jetzt genau Indizes also einzelne Pixel gewählt, die eine Farbe haben sollen. Ich habe versucht, die Nook-Farbe zu imitieren, aber ich glaube, das ist nicht ganz farbecht was. Man sieht nicht so ganz, was das macht, weil der macht irgendwie jetzt ein paar LEDs an, aber so ganz genau, was er macht. Ich habe mir so ein paar Zahlen überlegt und na gut. An der Stelle muss ich einmal kurz in der Folie gucken, ob ich glaube, das war schon die letzte Folie, die ich machen wollte zu... nein, ich habe noch eine. Das ist die Folie, die sagt, also das sind die gleichen Pixel, diese Neo-Pixel von Adafruit, 16 Stück, mit dem Board von Adafruit, was selbstständig läuft, das am Ende den Ton, den es aufnehmen kann auf dem Board, umsetzt in eine Frequenzzerlegung und damit die LEDs ansteuert. Womit man eine Krawatte hat, die auf die Umgebung reagiert, wenn man in der Disco steht, dann blinkt das wunderschön. Weswegen ich das Beispiel nochmal gewählt habe, ist, Adafruit stellt nicht nur diese Pixel her und stellt einem die Boards zur Verfügung, ein bisschen Code, die haben auch eine komplette Anleitung, wie man das Ding nachbauen kann. Inklusive dem, woran muss man denken, wenn man jetzt da mit Nähten die Pixel festnäht, sodass das immer noch Strom leitet. Das kann man da komplett durchgehen. Und man kann sich auch vorher einmal damit beschäftigen, woran muss ich bei der Stromversorgung denken, damit die LEDs gut stromversorgt sind. Also ich habe zum Beispiel diesen weißen Block hier unten gekauft, nachdem ich das gelesen habe. Das ist der NeoPixel Uber Guide. Der heißt extra so. Das heißt, während der Einstieg sogar noch sehr, sehr einfach ist, gibt es noch mehr Anleitungen, mit denen man dann die nächsten Projekte angehen kann, wenn man noch ein bisschen dazu basteln möchte. Zum Beispiel so eine Krawatte. Genau, also da gibt es, ich denke nicht nur von Adafruit, aber ich war von deren Hilfe sehr begeistert. Deswegen hier an der Stelle mal einmal, mir hat deren Guide sehr geholfen zu verstehen, wie das alles funktioniert. Kommen wir zu dem Eskalationsteil. Oh. Da funktionierte die. So. Ich muss hier einmal umstöpseln. Wenn man sich bewegt mit zwei Mikros dran, ne? Dann den. Also das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe auf das andere Board gewechselt. Hier ist ein Board dran, da ist ein Board dran. Und wir fangen mal für dieses Beispiel mit dem an, was ich eben ausgeführt habe. Wo ist jetzt mein... Da ist Atom, aber der falsche. Der hier. Run-Demo. So, so. Die Indizes waren nämlich so gewählt, dass das da eine wunderschöne Kreisbewegung, also eine Dreiecksbewegung ergibt. Ist aber genau der gleiche Code. Nur jetzt sieht man ein bisschen genauer, was er tut. Das sind genau die gleichen LEDs, nur jetzt ein bisschen anders platziert. Und es sind nicht 128 wieder drüben, sondern 100. Da komme ich gleich auch nochmal zu. Aber sonst ist genau der gleiche Code wie eben. Und ich habe nur das Board gewechselt und damit eine andere Hardware und die LEDs sind halt ein bisschen anders sortiert. Und das Projekt heißt Stackenlichten, auch da will ich gleich nochmal zukommen. Aber zunächst einmal die Antwort auf die Frage. Also letztes Jahr, ich weiß nicht, wer von euch letztes Jahr hier war, das Orga-Team meldet sich, super. Ich hoffe, von dem Rest waren auch ein paar da und einige und so, danke. Letztes Jahr hatte ich einen Talk angekündigt, der, ich glaube, so ähnlich hieß. Nicht ganz. Und ich hatte die gleichen LEDs, aber ich hatte mir von, an dieser Stelle Dank an Ivo, der hat mir an vielen Seiten und Ecken geholfen, von Ivo so ein Holzgitter bekommen, das wie so Zusammensteckkästen funktioniert. Und relativ hart verlötet, also da habe ich dann schon als ersten Eskalationspunkt löten gelernt, ich konnte davon nicht löten, Aber ich habe im Forum von Adafruit gefragt, ich möchte gerne die so 8 cm auseinander haben. Und die sagten, ja, wir haben Kabel, die machen das für 6. Und ich dachte, ja, ich hätte gern 8. Also habe ich löten gelernt, mir einen einfachen Lötkolben gekauft und so weiter. Und habe eine ganze Weile diese ganzen Dinger verlötet und mit Bindfäden so in die Mitte von so Holzkästen gesetzt. Dann habe ich einen Holzkasten drumherum gemacht und dann das Ganze ausgemessen. 1,32 m x 66 cm x 8. Das ist so eine Kiste. Und dann dachte ich, das jetzt transportieren im Zug. Also wie manch einer weiß, ich war mal hier, ich wohne nicht mehr hier, ich wohne 700 Kilometer weg. Und ich habe viel ausprobiert, ob ich das irgendwie transportieren kann. Und dann habe ich mir diese zwei Matrizen hier gekauft, die da, und wollte mit denen ein bisschen was demonstrieren. Und da habe ich mein erstes Fade Candy Board gegrillt. So 3 Tage vor der Nook. Und dann habe ich jetzt gedacht, jetzt habe ich irgendwie kein Board mehr und bevor ich eins rankriege, ist auch die Nook vorbei. Bin ich also ohne Zeug hergefahren und habe gesagt, sorry, ich habe es versucht. Ich habe mir Alternativhardware gekauft, auch die wollte nicht. Na gut. Und dann kam ich zum Kongress letztes Jahr und sah irgendwie an jeder zweiten Ecke so ein Gitter von Pixeln. Irgendwie jeder hatte mit LEDs sowas gebaut und der eine steuerte so an, der andere so. Der eine hatte irgendwie noch touch-sensitiv und der andere konnte irgendwie per Web-Interface steuern. Aber es war irgendwie alles so Quadratpixel. Na gut. Und ich war zu Hause tatsächlich so weit, dass das Ganze sogar wirklich funktionierte. Das ist das Gleiche wie vorher, nur jetzt auf dem einmal durchgespielt. Nochmal gerne. Und da sieht man schon, na, ich habe mir noch so eine Milchglasscheibe gekauft und die liegt da drauf und die streut das Licht in jedem Pixel so ein bisschen. Na gut. Dann habe ich mit Ivo diskutiert. Schon wieder Ivo. Der ist gar nicht hier, der ist nämlich leider in Hamburg oder so. Und ein bisschen mit Nils, der saß da auch zwischendurch. Und wir kamen auf die Idee, man könnte doch gleichseitige Dreiecke nehmen. Und die irgendwie vernetzen und sich dann ein paar Gedanken machen, was man da lustige Spielchen für drauf tun kann. Und damit man das transportabel halten kann, machen wir die einzeln. Man kann die also irgendwie abnehmen und auseinandernehmen. Ich mache das jetzt nur ganz vorsichtig, weil eben habe ich schon dabei was verloren. Man kann die abnehmen und wieder dran setzen. Und an jeder Seite sind 2 Magnete, sodass es einigermaßen automatisch hält. Es hält sich also automatisch in Form. Einigermaßen. Man kann damit jetzt nicht große Bögen bauen, dazu sind die Magnete zu schwach. Aber es steht hier unten, es ließ sich eben auch ganz gut von da oben hier runter transportieren. Dann kam ich nach Hause, hatte so die ersten Ideen gesammelt und überlegte, wie nenne ich das Kind jetzt? Oh, der Ton ist sogar aus, jetzt geht an. Und der Name kommt von 2 Dingen. Das eine mögen die meisten noch kennen, das Blinkenlichten. Premiere am, ich glaube, 10. September 2001. Man sieht daran, das Premierendatum war ein bisschen ungeschickt, wenn man an den Tag danach denkt. Am Haus des Lehrers in Berlin hatte Tim Pritlove mit einer Gruppe von Menschen in der Vor-LED-Zeit bei diesem Haus in jedem Fenster eine große Neonröhre eingebaut und mit einer guten Verkabelung dafür gesorgt, dass sie die sehr schnell ansteuern können. Und dann konnte man vom Handy aus gegeneinander Pong spielen auf diesem Hochhaus. Und das war eine Kunstinstallation, die eine ganze Weile an war und die lief. Und das haben sie irgendwie in Toronto wiederholt, auf so einem runden Gebäude. Und es wurde irgendwo vor 1-2 Jahren in Kiel nochmal auf dem Uni-Hochhaus gemacht mit LEDs in bunt, weil das auch ein schönes, gleichmäßiges Gebäude ist, dass man im Prinzip das rechteckige Display, was ich eben hatte, dann halt auf einem Hochhaus hat und irgendwie weit über die Stadt sieht. Und der Ursprungsname ist halt Blinkenlichten. Der kommt von dem lustigen Zettel, der hier vorhin hing, von einem alten Warnhinweis im Pseudodeutsch von den Amerikanern. Und das zweite ist Stackenblochen. Und ich habe versucht rauszufinden, von wann das ist. Ich habe so bis 2007 zurückverfolgen können, da hat Holger Klein das als Namen für seinen Blog verwendet. Es ist wahrscheinlich älter als 2005, aber ich habe keinen Google-Eintrag vor 2005 gefunden. Und das Folgende, das ist eine Gameshow, fiktiv, wie die Amerikaner denken, dass wir deutsche Gameshows veranstalten und mögen würden. Right now they're in the middle of a show called Stack and Block, where contestants have to arrange items on a dresser at right angles. Cut, fight,
als Ghost.
So, jetzt wisst ihr also, wie deutsche Game-Shows so aussehen, insbesondere Schnackenblochen. Und ich gebe zu, das ist jetzt nicht in rechten Winkeln, aber es ist sehr geordnet. Und deswegen habe ich mir überlegt, das Projekt heißt Schnackenlichten, weil es blinkt wie Blinkenlichten, aber organisiert und strukturiert zusammenpasst mit den Magneten wie in Schnackenblochen. Ich hoffe, ich werde nicht so verprügelt dafür. Daher also der Name. Und die Pixelform sollte ein gleichseitiges Dreieck sein. Ich wollte eine Holzkiste, also anfangs Holz, später nicht mehr Holz, pro Pixel haben. Dann habe ich irgendwann mal nachgeguckt, wie die Idee heißt, dass die Hölzer so ineinander greifen sollen, das Fingerverzinkung. Also am Rand möchte ich, dass ich die Hölzer einfach zusammenstecken kann, dass es eigentlich von selber hält, wenn man gut genug arbeitet. Und dann quasi statt der einen großen Frontplatte natürlich kleine Frontplatten, jeweils einzelne kleine. Liegt hier noch eine rum? Hier liegt keine rum, aber ihr seht genug. Also immer so eine kleine Frontplatte vorne vor, die das Licht ein bisschen streut. Weil wenn man das wenn man das irgendwie in Glas lässt oder weglässt oder so, dann sieht man halt nur so einen LED-Punkt in der Mitte. Das ist nicht so spannend. Und das nächste, Magnete zum Ausrichten und Fixieren der Kisten und eine Idee, die am Ende nicht ganz so effektiv ist, aber sie funktioniert und sie passt zu meinem, ich sag mal, Level an Arbeit, das ich schaffen kann auf der Ecke. Hinten Steckverbindungen, dass man irgendwie die Pixel miteinander verbinden kann. Also wenn man jetzt von hinten dahinter guckt, da sind eine ganze Menge Kabel. Das könnte man optimieren, dann braucht man nicht, wie ich heute, 2 Stunden das Ding aufzubauen. Aber es funktioniert zumindest alles. Aber das waren so die groben Ideen und 3 Pins, naja, Plus, Minus und Daten. Und dass man dann über den Stecker, die auch nicht falsch rum anschließen kann, sondern immer der Datenfluss genau durch die Kabelverbindung gegeben ist. Vielleicht könnte man auch hinten immer so einen Jumper, heißt das bei den Festplatten, drüber setzen, die Verbindung später bauen oder so, statt der Kabel. Ich bin halt bei den Kabeln geblieben, weil ich vorher schon Kabel hatte bei dem vorigen Ansatz. Dann habe ich mich hingesetzt und das nächste, was ich gelernt habe, ist 3D-Modellierung. Das ist OpenSCAD und dann halt, das ist schön, weil das programmierbare 3D-Modelle sind, so wie man gerne in Ticks ganz gut so mit Linien und Rechnen und so, geht das da auch ganz gut. Und man sieht oben schon die Frontplatte, diese Fingerverzahnung da und da und hier sind die Löcher für die Magnete. Genau, das war so der Entwurf. Und dann habe ich da reingeguckt, innen drin gibt es diese Bodenplatte und da habe ich mir überlegt, na, da könnte so ein Hütchen hin für die LED. Und dann habe ich die ersten auch genauso gebaut. Also dann hat sich Ivo hingesetzt und mir die Holzteile gelasert. Hier im FabLab. Also ich glaube so 10 Stück oder so. Dann habe ich diese Hütchen irgendwie gebaut, 3D gedruckt und die LEDs verklebt. Das ist aber gar nicht so klug. Also habe ich mir überlegt, ja, man könnte da noch so einen bauen, wo man die LED reinschiebt. Und da habe ich irgendwie so 6-7 Abende im Hackerspace in Kaiserslautern, ich arbeite in Kaiserslautern, verbracht, bis das Ding einigermaßen druckbar und funktionierte und so weiter. Hatte viel Hilfe da. In dem Moment vielen Dank an, sein Nickname ist Ebrind. Und jeder fragt ihn, ob es ein Tippfehler ist. Eigentlich heißt er Bernd, daher, na gut. Der hat mir eine ganze Menge geholfen, sowohl was OpenSCAD angeht, aber insbesondere was so die ersten Schritte mit 3D-Druck angeht. Wenn man davon keine Ahnung hat, man kommt da hin und sagt, ich würde gerne 3D drucken und der sagt, hier ist die IP, da schickst du eine Datei hin, das läuft. Da war ich sehr erstaunt, dass die mich einfach an so. Ich habe das auch gleich kaputt gemacht. Aber fand ich sehr cool. Man kommt hin, die haben irgendwie einen 3D-Drucker im Space stehen, der gehört dem Space, der Drucker, und ich durfte da einfach mal ran. Einfach ohne, dass ich Ahnung hatte, mit einer kurzen Einweisung. Fand ich sehr cool. Dann war die nächste Idee, also das, was ich eigentlich vorhatte, so graphbasierte Pixel-Algorithmen. Was man jetzt natürlich hat, ist, man hat nicht mehr so einen rechten, oberen, linken und unteren Nachbarn oder so. Man hat irgendwie Nachbarn. Kommen wir gleich noch zu. Das heißt, ich wollte dann irgendwie modellieren, dass ein Pixel weiß, wer seine Nachbarn sind, weil da ein Graph existiert. Also wir haben Knoten und wir haben Kanten, die das irgendwie simulieren. Und dann kann man da irgendwie so eine wabernde Lavalampe bauen oder ein Spiel drauf spielen oder so, werden wir gleich mal sehen. Also erstmal zusammenfassend, eigentlich wollte ich ein bisschen Python vertiefen und ein bisschen Pixel schubsen in Retro, weil große Pixel, da kann man nicht so viel machen. Gelernt habe ich vorher noch löten und besitze außerdem einen Lötkolben. Ich sage nicht, dass ich das gut kann, aber das Ding funktioniert. Ich habe gelernt, wie man mit CAD-Programmen umgeht und ein bisschen diese ganzen Modelle entworfen dafür. Die werde ich auch online stellen. Es gibt ein Git-Repository dazu, wer sich sowas nachbauen möchte oder zumindest davon inspirieren lassen möchte. Das wird Open Source. Ich habe gesehen, wie man Holz lasert, insbesondere aber auch Plexiglas. Also das Holz habe ich nur inaktiv, nicht direkt gesehen, sondern nur indirekt. Lukas hat da Fotos gemacht und Videos und Ivo stand hier im FabLab und hat mir das gelasert für von diesen Pixeln hier 77 Stück. Das sind also 77 mal 3 Seitenteile und 77 Bodenteile. Und ich habe die dann zusammengebaut. Dann das Plexiglas, davon habe ich aktuell knapp über 100 Stück, die mir das FabLab in Karlsruhe gelasert hat. Netterweise, ich war da zu Besuch und habe gefragt, ob sie das mal machen. Dann habe ich 3D-Drucken gelernt für die Halterungen. Inzwischen habe ich auch die unterste Reihe ist schon gesamt 3D gedruckte Kisten, also die sind nicht mehr aus Holz und gelasert, sondern 3D gedruckt. Was es ein bisschen besser macht, ist, die Frontteile passen und halten und nicht mehr rausfallen. So wie eben der eine beim Anfang. Gut, dass er rausgefallen ist, dann sieht man, dass sie rausfallen. Inzwischen habe ich einen eigenen 3D-Drucker und druck so ab und zu mal wieder was dafür. Man kann also zusammenfassen, das Ganze ist so ein bisschen eskaliert. Von so ein bisschen Python lernen und ein bisschen Pixel schubsen zu dem ganzen Zeug. Und ganz so viel zum Pixel schubsen bin ich noch gar nicht gekommen. Genau. Dann ein paar Bilder aus dem Urlaub. Also eine Diashow. Tatsächlich nicht allzu lang. Ich will hauptsächlich noch zu der Demo kommen. Hier sieht man einmal das FabLab Lübeck, wie sie gerade eine Bodenplatte lasert, weil die Bodenplatte, die hinten drin sitzt, die hat auch jeweils so drei Füße zur Seite und genau die werden hier gerade einmal gelasert, dass sie genau in der Seitenplatte wieder rausschauen. So sieht so eine Kiste aus, wenn man sie ein bisschen größer sieht und sie nicht nur hier steht. Beziehungsweise das waren die ersten Tests, ob die Magnete gut genug halten. Das noch bei Ivo zu Hause, bevor er das losgeschickt hat. Und irgendwann bekam ich so ein Paket, da waren so 12 Stück drin. Ich war mega happy und dachte, 12 Stück? Dann habe ich selber damit ein bisschen rumexperimentiert und die ersten zusammengebaut. Hier sieht man die Kabel, die ich genommen habe für die LEDs. Und dann war die erste große Stufe, dass ich sagte, Ivo, wenn du mal Zeit hast, dann wäre das gut, wenn du mir noch ein paar bauen würdest. Und dann meinte er, ja, es liegen jetzt welche in Lübeck im Space, wenn du da mal vorbeikommst. Das sind halt genau die, ich glaube, es waren 56 Stück, weil ich hatte halt schon 12, 55. Ich hatte halt schon 12 und dann waren es 77 danach. Aber 55 heißt halt, das sind auch mal eben 165 Holzteile, die da hinten stehen. Und das hier vorne sind halt 55 Bodenplatten. Ich weiß nicht genau, wie lange Ivo da dran gesessen hat, aber sehr, sehr cool, weil dadurch habe ich eine ganze Menge fertig. So sieht dann die LED aus am Anfang noch auf dem ersten Fuß. Das ist die Entwurfsphase und die ersten Versuche mit dem zweiten. Also das ist das OpenSCAD-Modell. Ich war noch nicht ganz fertig mit Lernen vom Drucken. Das sieht noch ein bisschen krümelig aus. Da sehen sie dann ein bisschen vernünftiger aus. Man sieht die Bodenplatte nochmal. Dann einmal das lange Lasern in Karlsruhe. Das ist das fertig Gelaserte. Also das ist quasi die da alle gestapelt. Und das ist der Satz, den ich fertig hatte, wo ich dachte, vielleicht komme ich damit auch schon vorbei. Das sind 77 Stück. Und dann bin ich selber zum 3D-Drucken übergegangen. Das sind Bodenplatten 3D gedruckt und das ist die Demo, die da vorne steht. 3D-Drucken hat halt tatsächlich den Vorteil, dass die Platte hier vorne sich ein bisschen verkeilt und mal ein bisschen fancy Stuff an den Seiten. Und hier unten kann man eine Nummer mit reindrucken und so. Das ist in Laser, glaube ich, nicht ganz so einfach. Ich habe es da dann halt so gebaut. Und das ist die Verkabelung hinten. Sie sieht etwas chaotisch aus und das sagt auch schon, man will vielleicht davon nochmal weg. Also es ist von jeder LED zur nächsten die Kabel und das ist das Stromkabel. Genau, das ist die letzte Box, die ich gedruckt habe und das ist neuerdings der, also das ist jetzt hier halt dran. Das Sissi aus, das in Budapest, was ich gar nicht wusste, in Ungarn und Budapest wird die sehr, sehr, sehr verehrt, weil sie als eine der einzigen ungarischen Kaiserinnen gilt. Weil sie ja eher ungarisch interessiert war als österreichisch in der ungarisch-österreichischen, egal. So, zum letzten Teil, bevor ich zur Demo komme. Wenn man sich jetzt überlegt, welche Nachbarn gibt's da eigentlich? Und da habe ich mir ein Papier genommen und das erstmal einmal aufgemalt, dann war ich verwirrt. Also, es gibt tatsächlich 12 Nachbarn, 3 direkte, 1, 5 und 9. Und dann gibt es so ein paar, die sind direkt gegenüber, so über Spitze verbunden, die 3, die 11 und die 7. Und dann gibt es noch die, die so ein bisschen komisch verbunden sind da. Aber es sind insgesamt 12 Nachbarn. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, also wenn man hier dran denkt, ich bin so eine Linie lang gelaufen. Einfach so zur Seite so eine Linie, das gleiche können wir unten machen. Und vielleicht kann ich noch an Diagonal denken. Da ist die Frage, wie viele Richtungen gibt es hier? Na, erstmal gibt es natürlich 12. Weil ich habe 12 Nachbarn. Ich könnte irgendwie 12. Die sehen aber nicht alle cool aus. Aber erstmal habe ich alle 30 Grad einen Nachbarn und ich habe ein bisschen unterschiedliche Abstände. Hier ist immer der Abstand der Mittelpunkte. Das ist 1, da kommt Wurz 2 raus und ist Abstand 2, wenn ich mir die Mittelpunkte angucke. Wenn ich jetzt aber eine Linie durch die Mittelpunkte zeichne, um von der 10 gerade zur Seite zu gehen, dann ist das eher so eine gewobbelte Linie. Aber wenn ich alle Pixel anmache, sieht das aus wie ein schöner Streifen. Also irgendwie zwischen, ich gucke mir die Graphenpunkte an und überlege mir, ist das eine gerade Linie? Nein. Ich gucke mir die Dreiecke an, ist es eine gerade Linie? Ja. Komisch. In die Richtung kriege ich eine schön gerade Linie in den Punkten, aber wenn man sich die Dreiecke anguckt und das Licht anmacht, dann sieht das eher aus, als würde das so die ganze Zeit größer und kleiner werden, sieht irgendwie komisch aus. Und diagonal wird das noch ein bisschen merkwürdiger, weil da muss ich irgendwie den oberen Nachbarn nehmen und beim oberen Nachbarn, das ist der 60-Grad-Nachbar, um eine gerade Linie zu kriegen. Und das ist eigentlich die 30-Grad-Richtung. Das heißt, für die, um die 30-Grad-Richtung durch das Bild zu gehen, muss ich abwechselnd 0 Grad und 60 Grad nehmen. Je nachdem, ob der Pixel, in dem ich bin, über Kopf ist, also Spitze nach unten oder Spitze nach oben. Und das Gleiche, in alle anderen Richtungen, die ich irgendwie, also wenn ich alle Bilder anmache, alle Pixel anmache, habe ich wieder einen durchgehenden Streifen. Sieht super aus. Also irgendwie gibt es eine Diskrepanz zwischen, die Linie zwischen den Mittelpunkten sieht cool aus, dann sieht aber das Bild scheiße aus. Oder die Linie zwischen den Mittelpunkten sieht komisch aus und ich muss die ganze Zeit hin und her denken. Aber dann sieht das irgendwie gerade aus. Das hat mich eine Weile gekostet, nachdem ich das so alles hingemalt hatte. Aber dann habe ich mich hingesetzt und das graphenmäßig basiert und jetzt kommen wir endlich zur Demo. Deswegen habe ich mir hier vorne schon einen Stuhl hingestellt und das wird vielleicht auch das einzige Mal, wo ein Vortragender sich vom Publikum abwendet, aber ich muss auf mein Display gucken, damit ich jetzt gleich reagieren kann. Also, wir können ja zunächst mal zur Demo rüber. Wo habe ich ihn denn? Der lief hier doch. Da lief er, genau. Hervorragend. Was denn da passiert? Ich weiß, was da passiert ist. 52. Aber das habe ich doch vorhin zurückgeändert. Das ist cool. Da fehlt noch ein S. Wer auch immer mir das gerade geklaut hat. Ein Doppelpunkt Q in der Zeile. Ah. Der Doppelpunkt Zoll. Wer hat denn da ein Q hingemacht? Das war doch einer von euch. So. Also erstmal sieht man da ein paar Zahlen. Na gut. Die habe ich auch eher Bären zu verdanken. Und das ist Snake. Wer noch Snake vom Handy kennt, ist relativ alt. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich halt jetzt nicht nur nach oben und nach unten gehen kann, dazu komme ich gleich, sondern dass ich ein paar andere Richtungen gehen kann. Und das habe ich programmiert und mir überlegt. Und dann kam Lukas vorbei und sagte, aber früher bei Snake, also vielen Dank für den Tipp, früher bei Snake, wenn man da gegen den Rand gelaufen ist, dann war man nicht tot, dann kam man von der anderen Seite wieder. Dann dachte ich, von der anderen Seite wiederkommen, auf dem Dreieck. Das. Das kann ich ja mit zweimal machen. Und dann hatte ich, wenn man auf dieser Seite rauskommt, kommt man auf der Seite wieder. Und dann habe ich gemerkt, es gibt viele Möglichkeiten, das zu machen. Die Preisfrage ist, welche habe ich hier gewählt? Das ist eine Punktspiegelung. Also, ich habe hier 10 Kanten von Dreiecken, die nach außen stehen. Das heißt, wenn ich hier durch den zweiten rausrenne oder durch den dritten laufe ich jetzt gleich wieder raus, Achtung, dann komme ich durch den hier oben dritten von der Seite gezählt wieder, aber habe meine Richtung um 180 Grad gedreht. Also Punktspiegelung. Ich habe hier in der Mitte an dem Punkt gespiegelt, einmal rüber. Und das passiert aktuell an allen drei Kanten. Und wenn man das noch nicht so oft gespielt hat, macht einem das ganz schön den Kopf kaputt. Und ich glaube, ich fange nochmal neu an, weil der Zufallspunkt da unten ist mir zu anstrengend für den Anfang. Das ist schon einer der gemeinsten überhaupt, die man machen kann. Die machen wir lieber später. Wir fangen nochmal neu an. So, und ich kann außerdem halt noch nicht nur in 4 Richtungen, sondern in 6 Richtungen gehen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Und ich habe das extra, also ich habe 2 Steuerungsmethoden. Einmal 6 Knöpfe zum Richtung ändern. Und einmal 2 zum Linksdrehen, Rechtsdrehen. Also die erste Richtungsänderung ist die zweite ist die. Ich kann also schräg nach rechts oben, schräg nach links oben gehen. Ich kann auch wieder nach links zurück. Dann nach unten. Wenn ich jetzt noch einen drehe, gehe ich schräg in die Richtung nach unten. Noch einen drehen, dann habe ich ihn eingesammelt. Sammeln wir die gleich mal ein. Und dann ist die nächste spannende Frage, was passiert eigentlich, wenn ich Randbedingungen hätte, also nicht wie jetzt, dank Lukas, die periodischen, und ich renne oben in der Ecke. Na, wenn ich in so eine Ecke renne, mal gucken, ob ich das demonstrieren kann, so, dann hätte ich hier ein Problem, weil ich einmal durch mich selber durch muss, um da wieder rauszukommen. Deswegen ist quasi der zweite Teil der Schlange durchgehbar. Und das ist er auch heute noch, wie man gerade gesehen hat. Das liegt aber daran, weil man sonst aus so einer Ecke gar nicht mehr rauskäme. Da bin ich tot. Aber mit zweimal drehen, oh, jetzt waren schon Randbedingungen am Start. Und so kann man hier gerne Snake spielen. Mal gucken, wie lange ich überlebe, aber es geht langsam schnell genug, ich habe genug erzählt. Weil allzu lange überlebt man dabei nicht, wenn das zu schnell wird und man mit den Richtungen nicht mehr so schnell und das Periode. Ja, den kriegen, ach, schon wieder die Ecke. So. Ah! Also wer Ideen hat, was man auf so einem Dreieck, also ich habe vorhin von einem gehört, man könnte doch noch zu dritt Pong gegeneinander spielen. Voll die geile Idee. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wie auch immer man das an einem Rechner umsetzt, weil da müssen 3 Leute an eine Tastatur. Man könnte noch sowas wie, ich habe auch schon überlegt, ob man für die 6 Richtungen mal ein Gamepad baut, aber dann müsste ich sogar was entwerfen, was mit 3D-Druck ist und oder halt Gamepads für Pong gegeneinander, das geht natürlich. Aber mit 6 Richtungen wäre nicht so einfach. So USB-Gamepads geht bestimmt irgendwie. Ich sehe gerade, das sind tatsächlich 17. Du wolltest doch eine 17 haben. Das liegt daran, dass der Highscore, der so passiert ist den Tag über und auch eigentlich mein bisheriger, waren eher so 15, 16. Weiß auch nicht, warum das jetzt plötzlich 17 geworden ist. Aber du hast eine 17. Im Hintergrund sieht man so ein bisschen wabern. Das ist eine Sampling-Funktion, die im Prinzip aus der Computergrafik kommt und ein Wabern einer Lavalampe simuliert. und die ich dann einfach nur, wenn man sich vorstellt, dass das einfach nur eine Papierebene ist, das Ganze einmal samplet und darstellt in einer schönen Color Map, nämlich Viridis. Ja, ich würde gerne noch ein bisschen mehr Retro-Games wie zum Beispiel Pong oder so darauf unterbringen. Bin ich noch nicht ganz zu gekommen, aber es gibt ein objektorientiertes Framework, wo die Visualisierung ohne die LEDs, also wenn die mal woanders sind als man selbst, da die nicht so einfach zu transportieren sind, passiert das ab und zu, die also das mit implementieren und die sonst MVC versuchen und objektorientiert geschachtelt irgendwie Algorithmen umzusetzen versuchen. Damit möchte ich auch ein bisschen weitermachen, mal gucken, was mir noch so einfällt und mal gucken, wie viel Lust ich noch habe, weitere Pixel zu bauen. Bleibt vielleicht noch als Schlussanekdote, als ich überlegt habe, wie viele ich gerne mitbringen würde, habe ich mal überschlagen, wie viele man denn so kriegt, wenn man da oben ein, dann drei, dann fünf, dann sieben und habe das immer zusammengezählt. Da stellt man fest, die ersten zwei Reihen sind vier, dann kommen fünf dazu, das sind neun, dann kommen sieben dazu, das sind 16. 4, 9, 16. Das sind Quadratzahlen. Habe ich weitergerechnet, also so an der Tafel schon. Nach den 16 kommen 9 dazu, sind 25. Dann kommen 11 dazu, sind 36. Dann kommen 13 dazu, sind 49. Dann kommen 15 dazu, das sind 64. So langsam kann das kein Zufall mehr sein, dass das alles Quadratzahlen sind. Stellt man fest, wenn ich hier unten die Pixel zähle, das sind 19, davon nehme ich die Hälfte, also minus 1 und dann die Hälfte, plus 1 und dann die Hälfte, das sind 10, Quadrat sind 100. Ich habe 100 Pixel dabei. Das heißt, jedes Mal, wenn ich alle ungeraden Zahlen addiere, 1 bis, so ähnlich wie der kleine Gauss, kriege ich diesmal aber eine Quadratzahl raus. Stimmt das eigentlich für alle ungeraden Zahlen, die ich so addieren kann? Und damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit.